Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, ob es denn eigentlich sowas wie eine perfekte wirtschaftliche Entwicklung gibt. Wie könnte das so aussehen und was bedeutet das vor allem auch für unsere Geldanlage? Meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann, Volkswirtin bei der DK Bank, ist heute auch wieder dabei und kann uns das ein bisschen genauer erklären. Hallo Gabriele und schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich so, dich mal wieder zu sehen.
Ja, du, wir haben uns ja schon in der ein oder anderen Folge über Krisen der letzten Jahre unterhalten. Ich möchte sie jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr alle aufzählen, weil ich glaube, das wissen auch unsere Zuhörerinnen ganz genau, was wir da meinen. Dazu kommen dann noch so Themen wie Inflation, die Sorgen um Energiesicherheit, Energiepreise, jetzt auch die Probleme in der deutschen Automobilindustrie. Ich frage mich da schon ab und an, wann gibt es denn eigentlich mal eine Zeit ohne Krisen und war das schon immer so und man hat es vielleicht einfach nur nicht so bewusst wahrgenommen? Und in dem Zusammenhang komme ich dann auch auf die Frage, wir haben da, falls du dich an unsere Folge zur Inflation erinnerst, drüber gesprochen, wie schön oder auch nicht wäre es denn so ganz ohne Inflation. Und dann frage ich mich schon ab und an, wie wäre es denn, wenn es diese Krisen oder Herausforderungen nicht gäbe oder anders formuliert, wie schön wäre es eigentlich, wenn alles perfekt laufen würde? Das ist ja auch so ein Thema, wir Frauen haben es ja eigentlich gerne, perfekt, 110%. Gibt es denn mit Blick auf die Wirtschaft überhaupt die perfekte wirtschaftliche Entwicklung und kannst du dich daran erinnern, schon mal so eine Phase erlebt zu haben?
Ach Tanja, wenn du da jetzt so rumphilosophierst mit Krisen, immer und überall Krisen einerseits und andererseits, es wäre doch so schön, wenn es keine Krisen gäbe. Da kann man ganz schön, aber wir werden ja jetzt auch viel darüber reden. Zum einen dieses Thema, so viele Krisen wie jetzt gab es noch nie. Das geht uns echt so. Also wenn wir an all die Kriege denken, an die vielen Probleme, die Ängste bezüglich der Zukunft. Ich glaube, dass das eigentliche Thema ja ist, dass wir einfach nur vergesslich sind, weil das war eigentlich schon immer so und es wird auch immer so sein. Also
es, und das ist gar nicht schlecht, ne? Das ist ja auch Selbstschutz.
Genau. Angst hilft beim Überleben. Da hast du recht, Tanja. Also
aber auch, dass wir es vergessen können.
Stimmt. Und das ist noch das andere. Genau. Also erstens mal überhaupt Krisen erkennen. Ängste haben heißt ja, man erkennt, wo Probleme sein könnten. Das schützt uns. Und dieses schlimme Dinge vergessen und hoffentlich sich immer nur an die schönen Dinge erinnern, das ist ja auf jeden Fall was, was uns hilft und unser Leben auch insgesamt schöner machen kann. Und ich erinnere mich manchmal bewusst daran, wie das früher war, also wie das damals vor 23 Jahren war, als ich angefangen habe zu arbeiten als Volkswirtin bei der DK Bank. Und damals war es auch, es war so ähnlich wie heute, auch diese Sorge um Deutschland, um die Wirtschaft. Dann war damals der Irakkrieg. Es war noch im Nachgang nach dem Einsturz dieser Zwillingstürme in New York. Das verblasst in der Erinnerung. Und zwischendurch, wir hatten immer wieder Krisen und Probleme. Und mein Credo, mein Spruch ist dann immer, Leute, Krisen gab es immer, Krisen wird es immer geben. Wir müssen durchschauen und die langfristige Entwicklung anschauen. Das ist das eine, aber wir wollen ja eigentlich eher auch drüber reden und gab es mal Phasen, wo eigentlich alles gut war. Und Tanja, das ist tatsächlich so, dass es diese Idee von der Goldilocks-Economy gibt und dass wir da auch immer wieder drüber reden, zurzeit eigentlich auch manchmal. Das überrascht jetzt natürlich alle total, aber es ist zurzeit gar nicht so schlecht. Und diese Goldilocks-Economy, das wäre das Idealbild, wenn eine Volkswirtschaft oder sogar die Weltwirtschaft im perfekten Gleichgewicht wäre. Das wäre dann so eine Situation.
Du sagst jetzt schon perfektes Gleichgewicht. Allerdings habe ich den Begriff Goldilocks-Economy vorher noch nie gehört. Unsere Zuhörerin vielleicht auch nicht. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst?
Da reden wir Volkswirte über eine Situation, wo alles im Gleichgewicht ist. Und alles im Gleichgewicht, das heißt dann erstens mal der Arbeitsmarkt, dass wir da Vollbeschäftigung haben, wobei echte Vollbeschäftigung gibt es natürlich nicht, weil immer mal wieder jemand einen neuen Job sucht, aber ein hoher Beschäftigungsstand, dass möglichst viele Menschen Arbeit haben. Wir meinen damit, dass das Wirtschaftswachstum angemessen ist. Ist natürlich auch wieder schwierig zu bestimmen, aber angemessen heißt nicht so langsam, also dass es dann auch zu viel Arbeitslosigkeit gibt und nicht zu schnell, weil schnell heißt überhitzen und dann gibt es gleich wieder Krisenprobleme, beispielsweise auch Inflation. Und da bin ich dann schon beim nächsten Thema. Also nicht nur Beschäftigung, nicht nur Wirtschaftswachstum, auch Preisstabilität. Du hast ja vorhin kurz darüber geredet, gell, Preisstabilität, am liebsten gar keine Inflation. Nee, ein bisschen Inflation ist gut, aber die Inflation soll eben in moderatem Ausmaß plus minus 2% sein. Also eine Wirtschaft, wo es keine hohe Inflation, aber auch keine Deflation, also schrumpfendes Preisniveau gibt. Und in dieser idealen Welt sind dann auch die Unternehmen, die haben gerade richtig viele Aufträge, die Menschen müssen keine Überstunden arbeiten, es ist keine Überauslastung, keine Unterauslastung. Das wäre so die Traumwelt und in dieser Traumwelt wären dann auch die Zinsen relativ niedrig. Man könnte sich einfach verschulden und investieren oder sich mal was Schönes gönnen. Das ist eine Goldilocks-Economy, von der wir träumen.
Wobei der Name Goldilocks schon auch ein bisschen ungewöhnlich ist, oder? Woher kommt denn der Begriff eigentlich?
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, Tanja, das war damals übrigens Anfang der Nullerjahre, da habe ich immer so gedacht, naja, Goldilocks, das ist halt so ein Rauschgoldengel mit goldenen Löckchen und das ist so der Traum von einem idealen, von einer idealen Figur. Aber nein, es hat einen ganz konkreten Hintergrund. Es gibt in der amerikanischen Welt ein Märchen, das heißt Goldlöckchen, Goldilocks und die drei Bären. Und in diesem Märchen, es hat irgendwie historisch, hat sich auch öfters mal abgewandelt, aber so in der heutigen Version geht ein nettes Mädchen mit blonden Löcklein, wandert so umher und kommt zu einem Haus, das drei Bären gehört. Und dieses Mädchen, kurz gefasst, geht da rein und die Bären sind nicht zu Hause, es steht aber Brei auf dem Tisch und dann probiert sie den Brei und da sind natürlich drei Teller da von den drei Bären. Der eine Brei ist zu heiß, der andere ist zu kalt. Der dritte ist genau richtig, den isst sie. Dann setzt sie sich noch auf drei Stühle, legt sich in drei Betten und da auch jeweils zu hart, zu weich, genau richtig. Und diese Idee von dem genau richtig, das ist so in dem Märchen drin, in diesem Goldilocks-Märchen.
Also sozusagen die goldene Mitte zwischen den ganzen verschiedenen Faktoren, die unsere Wirtschaft beeinflussen.
Die goldene Mitte und der ideale Zustand. So ist es, wie du sagst, Tanja. Und das Lustige ist, beim Vorbereiten jetzt von diesem Podcast habe ich auch entdeckt, das gibt es nicht nur in der Wirtschaft, dass wir über dieses Goldilocks reden, sondern auch in der Astronomie. Es gibt da Planeten, die ideale lebensfreundliche Bedingungen haben, beispielsweise wie unsere Erde. Auch die werden dann als Goldilocks bezeichnet. Nicht zu heiß und nicht zu kalt.
Also können wir uns doch eigentlich ganz glücklich schätzen, dass wir auf so einem perfekten Planeten leben können.
Hoffentlich realisieren wir es auch immer wieder, genau.
Aber um wieder zurückzuspringen zu unserem Thema, du hast ja vorhin von einer Wirtschaft gesprochen, in der es keine zu starke Inflation und keine Rezession gibt. So wie im Märchen der Brei sollte also die Wirtschaft dann weder zu stark erhitzt noch zu abgekühlt sein, oder?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt, Tanja.
Kannst du uns noch ganz kurz erklären, was das mit dem zu stark aufgeheizt sein eigentlich bedeutet?
Dieses zu stark aufgeheizt, das sind die Übertreibungen. Das ist, wenn die Wirtschaft zu schnell läuft. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein Auto. Wenn man mit dem dauerhaft zu schnell fährt, dann überhitzt der Motor und qualmt, fängt an zu rauchen und geht dann außer Betrieb. Und in der Wirtschaft heißt das, wenn sie zu schnell wächst, dann fehlen Arbeitskräfte. Dann verlangen die Arbeitskräfte, die da sind, die knapp sind, verlangen stark steigende Löhne. Das bringt dann Inflation. Die Unternehmen produzieren zwar so viel, wie sie können, aber die Nachfrage ist trotzdem zu hoch. Das heißt, die Unternehmen können auch deutlich höhere Preise verlangen, weil die Menschen sagen, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Also richtig fette Inflation kommt dann raus. Dann passiert es oft, dass irgendwelche Blasen entstehen in so einer überhitzten Wirtschaft, dass am Aktienmarkt die Kurse zu stark steigen, dass Zinsen zu stark nach oben gehen, weil ja die Inflation so hoch ist und dann Notenbanken das abbremsen müssen, aber nicht schnell genug. Am Immobilienmarkt kann schnell auch mal eine Blase entstehen, weil Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien knapp werden und dann die Preise nach oben schießen. Da gibt es dann oft auch solche Aufwärtsspiralen und bei einer Blase ist es einfach so, die kann nicht unendlich weiter wachsen und irgendwann platzt sie und dann gibt es eine böse Ernüchterung. Und das ist dieses zu heiß. Und umgekehrt, wenn ich das mit dem zu kühl vielleicht auch noch ansprechen darf, auch das zu kühl ist natürlich sehr gefährlich, weil zu kühl heißt, es werden nicht genug Arbeitskräfte nachgefragt, die Unternehmen haben zu wenig Aufträge und da ist dann im Normalfall eine Rezession, manchmal sogar eine dauerhafte Rezession, die so immer tiefer abgleitet, so eine Abwärtsspirale. Und auch das will natürlich niemand, weil wo hohe Arbeitslosigkeit, da sind die Menschen arm, da machen sie sich Sorgen. Da hat der Staat dann auch zu wenig Einnahmen, kann sie vielleicht auch die Sozialleistungen nicht mehr leisten. Also man merkt schon, zu heiß ist nichts und zu kalt ist auch nichts.
Und dann muss man wahrscheinlich was tun, um gegenzusteuern. Wie kann das denn aussehen?
Und da gibt es verschiedene Ansätze, Tanja. Genau, man kann zum einen, gibt es so die Idee, dass der Staat dann einspringen soll, wenn es zu kühl ist. Also dass man sagt, wo dann zu wenig Nachfrage ist und die Unternehmen zu wenig haben und es gibt zu wenig Beschäftigung, da soll der Staat dann ganz bewusst mehr Geld ausgeben, Beschäftigung aufbauen, damit die Menschen wieder Geld haben, dass die wieder nachfragen können. Dann haben die Unternehmen mehr Nachfrage, können wieder mehr produzieren. Und dann ist die Idee, wenn der Staat da reinspringt, in die Bresche springt und damit dann wieder die wird diesen Wendepunkt verursachen und die Wirtschaft wieder ins Laufen bringen kann. Das ist das eine. Aber nicht nur der Staat kann das machen, auch eine Notenbank kann da mithelfen, indem sie sagt, wir senken die Zinsen so lange, bis es wieder attraktiv ist, dass die Unternehmen investieren, die Haushalte wieder sich verschulden und dann da wieder mehr Optimismus kommt. Umgekehrt, wenn ich eine Überhitzung habe, dann kann die Geldpolitik einschreiten. Das hatten wir jetzt ja gerade so mit den hohen Inflationsraten 2022. Dann kommen die Notenbanken, erhöhen ganz stark die Zinsen, bremsen damit ab, dämpfen die Investitionen und sorgen dafür, im Idealfall, dass dieses potenzielle mögliche Heißlaufen, dass das schon abgebremst wird, bevor es zu schlimm wird, bevor es Blasen gibt und dass man dann wieder so in den Normalzustand kommt. Und auch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also so kühle Phase, schwierige Phase, da muss der Staat mehr Geld ausgeben, da muss die Notenbank lockern und helfen. Wenn es zu heiß ist, muss die Notenbank dämpfen mit höheren Zinsen. Und wenn es zu heiß ist, dann soll bitte auch der Staat sich zurückhalten und soll mal eher sagen, so, dann geben wir jetzt gerade mal weniger aus, damit wir nicht noch zusätzlich das anheizen und dann erst recht zu Blasen kommen. Also das sind so die Ideen, Finanz-, Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, dass die da was tun. Und das Wichtige für uns Anlegerinnen ist da, dass gerade bei einer Goldilocks-Economy die Geldpolitik eben sehr marktfreundlich sein kann. Also relativ niedrige Zinsen und das auch noch bei angemessenem Wachstum, wo es dem Unternehmen gut geht, das ist ein richtig schönes Finanzmarktumfeld.
Und jetzt ist das für mich alles noch ein bisschen theoretisch. Kannst du uns denn ein paar jüngere historische Beispiele nennen, in denen man so eine Goldilocks-Economy tatsächlich auch hatte?
Also das, wo man in meiner Arbeitszeit so viel über Goldilocks-Economy geredet hat, das war so Mitte der Nullerjahre. Und das war eine Zeit, in der wir in Deutschland, Europa einfach niedrige Inflation hatten, niedrige Zinsen, aber das Wirtschaftswachstum richtig gut lief. Und wenn ich das jetzt konkret sage, das war so die Phase und mir dann überlege, warum war das so, dann weiß ich, so eine Goldilocks-Economy-Phase, das ist immer dann, wenn wir vorher günstige Veränderungen hatten, die dann, also strukturelle günstige Veränderungen, die dann dafür sorgen, dass ich ein starkes, recht starkes Wachstum haben kann, ohne dass ich eine Überhitzung kriege. Und strukturelle Veränderungen, das sind Reformen. Reformen beispielsweise, wenn Bürokratie, Hürden gesenkt wurden, wenn man am Arbeitsmarkt, das war damals auch, in Deutschland hatten wir die Arbeitsmarktreform, wenn man am Arbeitsmarkt dafür sorgt, dass der viel flexibler wird, sodass gerade auch im Niedriglohnbereich, im schlecht ausgebildeten Bereich dann mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und damit keine Arbeitskräfteknappheit entsteht, beispielsweise auch, wenn wir gerade jetzt über Frauenthemen auch reden, am Arbeitsmarkt auch solche Reformen oder grundsätzlich auch ein besseres Umfeld, dass man dafür sorgt, dass mehr Frauen arbeiten gehen können und trotzdem ihre Lebenswünsche mit hinsichtlich Familie dann verwirklichen können. Solche Reformen sorgen dafür, dass man kräftiges Wachstum ohne Überhitzung bekommen kann. Und wir haben, also gerade auch durch die Globalisierung, das hat auch nochmal dazu beigetragen, durch die Globalisierung, starker Wettbewerb, tendenziell Abwärtsdruck auf die Inflation. Auch sowas kann dann helfen für so eine Goldilocks-Phase. Und übrigens, in der zweiten Hälfte von den 10er Jahren, das ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir auch mal so eine Phase, so bis kurz vor der Corona-Zeit. Und jetzt in den Jahren 23, 24 spricht man auch schon mal wieder vorsichtig von Goldilocks. Und zwar ohne dass die Leute es merken, oder man denkt dann immer nur Krisen, 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 aber wenn man sich's bewusst macht, zurzeit ist die Arbeitslosigkeit niedrig, die Zinsen sind am Sinken und recht niedrig. Also wir merken es manchmal gar nicht, wie gut die Zeiten sind.
Und wie schätzt du das in Deutschland ein? Also wir haben ja vorhin schon kurz über die Automobilindustrie gesprochen und wenn ich mir jetzt so die Nachrichten anschaue, dann klingt es für mich zumindest so, als hätten wir alles andere als eine Goldilocks-Economy im Moment.
Ja, Tanja, und das, was du jetzt ansprichst, das ist wahrscheinlich sogar eher wieder die Sorge vor der Zukunft und das, was sich auch jetzt schon abzeichnet. Also ich habe es ja vorhin gesagt, solche strukturellen Veränderungen, die braucht man, um dann danach, so im Nachgang, das ist meistens erst 2, 3, 4 Jahre später, so eine Goldilocks-Zeit zu bekommen. Und wenn wir jetzt Deutschland konkret anschauen, mit unseren eigentlichen Vorzeigeindustrien, Automobil, Maschinenbau, auch Chemieindustrie, bei uns ist es jetzt gerade so, dass uns strukturelle Themen Probleme machen, gerade diesen Unternehmen. Da ist zum einen das Thema, dass die Energiepreise stark steigen. Das tut den energieintensiven Industrien bei uns weh. Dann das andere Thema mit, dass China sich zurückzieht, dass sie nicht mehr so viele Maschinen von uns importieren, auch nicht mehr so viele Autos, unter anderem auch deshalb, weil China es inzwischen selbst kann. Also die können viele Dinge selbst gut, die sie früher bei uns gekauft haben. Also das sind so strukturelle Veränderungen in Sachen Deglobalisierung. Aber zum anderen auch, wir stellen uns in Deutschland auch manchmal selbst die Beine. Also wir haben am Arbeitsmarkt eher wieder die bürokratischen Hürden erhöht. Wir haben insgesamt einfach, die Unternehmen haben es nicht mehr so einfach in Deutschland. Und da passiert auch im Augenblick wenig, was ich jetzt sagen würde, was wirtschaftsfreundlich ist. Das heißt also für uns, für Deutschland ist diese Goldilocks-Zeit wahrscheinlich schon vorüber und kommt vielleicht so schnell nicht wieder.
Aber gibt es bei uns dann auch Hoffnungszeichen?
Also die größte Hoffnung ist bei mir, dass ich weiß, dass damals Anfang der Nullerjahre, das war genau das gleiche Gefühl, dass auch Deutschland war lahme Ente, rote Laterne in Europa. Und wir wissen alle, damals gab es dann irgendwann ein Reformpaket, das so einen richtigen Wachstumsschub ausgelöst hat. Und das ist jetzt eben wieder der Gegenentwurf zum Thema, wir wollen doch alle im Gleichgewicht sein und die Goldilocks-Economy. Am Ende verläuft alles in Wellen. Und wir hatten jetzt gute Zeiten in Deutschland und jetzt geht die Welle eher wieder Richtung, es wird schwieriger. Aber wenn es dann mal schwierig genug ist, dann gibt es Reformen, dann gibt es strukturelle Veränderungen und die wiederum, die werden dann auch wieder bessere Zeiten bringen. Aber es sind nicht nur die strukturellen Themen. Im Augenblick ist es auch so, dass wir von konjunktureller Seite schon wieder ein bisschen Hoffnung kriegen. Und auch das hilft auf jeden Fall für Deutschland.
Und jetzt hast du diese strukturellen Veränderungen und die Konjunktur angesprochen. Kannst du für uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter erklären, was dahinter steckt?
Oh ja, gute Frage, Tanja. Struktur und Konjunktur, das sind bei uns so die beiden Gegensätze. Oder nein, es sind nicht Gegensätze, es sind zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also strukturell heißt immer langfristige Entwicklung, so grundlegende Bedingungen. Da geht es beispielsweise darum, was ist am Arbeitsmarkt, wie ist der Kündigungsschutz, wie hoch sind die Anreize, dass man arbeiten geht, aber auch wie schwierig ist es für Unternehmen, neue Leute einzustellen, weil sie mit Mindestlohn und weiß ich nicht was alles. Also das ist Struktur. Struktur heißt auch insgesamt die Wirtschaftspolitik. Begünstigt sie bestimmte Branchen? Wie ist das mit der Steuerpolitik? Also das ist so das Grundsätzliche. Langfristige, funktioniert der Wettbewerb, wächst das Arbeitskräftepotenzial. Und das andere Thema ist dann das eher kürzerfristige, die Konjunktur. Das sind die kurzen Schwankungen und die werden ausgelöst oder die kann man wunderbar beobachten, dann mit dem Konjunkturzyklus, mit dem Inflation steigt und geht wieder zurück, Arbeitslosigkeit steigt und geht wieder zurück. Und auch prinzipiell Unternehmen sind dann stärker ausgelastet, produzieren wieder mehr. Am Ende sind die strukturellen, die längerfristigen Bewegungen, das sind so Bewegungen, die gehen eher im 10, 20 Jahresrhythmus. Und Konjunktur, das ist, also man sagt so ein Konjunkturzyklus, der geht höchstens 7 Jahre.
Und jetzt nochmal zurück zu unserem Goldlöckchen. Denkst du denn, wenn die Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik, über die du vorhin gesprochen hast, besonders gut sind, dass es auch möglich wäre, für eine längere Zeit so eine goldene Mitte oder Goldilocks-Economy zu haben?
Also du meinst dann ja diese Idee mit dem, wie schön wäre es, wenn wir einfach immer im Gleichgewicht wären.
Genau.
So wie wir im Alltag ja auch manchmal denken, wenn wir wieder Stimmungsschwankungen haben, ach, wäre das schön, wenn ich einfach immer gleichmäßig fröhlich wäre.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Gabriele.
Ja, genau, du hast es nicht, ich natürlich auch nicht, aber vielleicht sonst andere Menschen manchmal, da hast du echt recht. Also und das jetzt vielleicht sogar schon mit Grinsen, kennen wir das aus dem privaten Leben mit dem, ich bin immer langfristig oder ich bin immer gleichmäßig, zufrieden und fröhlich? Eigentlich geht das gar nicht, weil wenn es zu lange zu gleichmäßig wird, dann wird es langweilig. Und irgendeine blöde Idee kommt einem dann immer, wo man irgendwas Lustiges machen könnte und das bringt einem langfristig dann wieder Probleme. Also und das ist schon auch, der Mensch neigt zur Übertreibung. Wenn irgendwas richtig gut läuft, dann lässt man es laufen. Also entweder ist es dann so, dass man Speck ansetzt in so einer guten Phase und mit diesem Speck dann irgendwann nicht mehr schnell genug laufen kann, im Wettbewerb nicht mehr funktioniert und dann ins Hintertreffen kommt. Und es gibt einfach immer, also auch wenn ich mal so einen Gleichgewichtszustand hätte, wie damals Mitte der Nullerjahre, wie Ende der Zehnerjahre, wie vielleicht jetzt auch so die letzten paar Monate oder Quartale, irgendwas kommt immer von außen. Fängt irgendwo in der Nähe ein Krieg an, kommen plötzlich höhere Energiepreise, so wie Russland-Ukraine-Krieg. Kriege, die den Ölpreis stark verteuern und dann plötzlich die Inflation hochtreiben, obwohl man vorher so schön im Gleichgewicht war. Oder dann auch neue Erfindungen, die plötzlich das Gleichgewicht stören, die dann vielleicht gut sind, solche Erfindungen, aber sie bringen alles durcheinander. Und schon ist das Gleichgewicht wieder weg. Und der Traum des langfristigen Gleichgewichts ist nicht realistisch, weil der Mensch ist, wie er ist und weil sich auch von außen immer wieder was ändert. Und nicht zu vergessen, zurzeit ist ja auch noch so ein Thema die demografische Entwicklung, also dass das Bevölkerungswachstum zurückgeht. Auch das ist was, was dauerhaft verändert und was so ein Gleichgewicht denn gar nicht stabil halten kann.
Mir stellt sich jetzt aber immer noch die Frage, die haben wir noch nicht so ganz beantwortet, ob das überhaupt so gut wäre, wenn wir dauerhaft immer im perfekten Gleichgewicht wären oder die Wirtschaft immer im perfekten Gleichgewicht wäre. Was meinst du denn, hat so eine Goldilocks-Zeit auch Nachteile, gerade wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal aufs Thema Geldanlage blicken?
Wir könnten jetzt schon ein bisschen rumphilosophieren, ob das jetzt so gut ist oder so schlecht oder ob Goldilocks-Zeiten das vielleicht auch einfach nur zu langweilig ist. Aber ich kann auch einfach nur sagen, Finanzmärkte leben davon, dass es Bewegung gibt. Also dieses langfristige Gleichgewicht, in dem ewig zu sein, für Finanzmärkte wäre das nichts. Finanzmärkte leben davon, dass es Ungleichgewichte gibt, unterschiedliche Einschätzungen und eben auch überraschende Erfolgs- oder Misserfolgsnachrichten kommen. Und klar, in Goldilocks-Zeiten, da laufen natürlich die Aktienmärkte gut. Und an den Rentenmärkten, die orientieren sich ja an den Zinsen, an den Renditen. Da ist es vielleicht ein bisschen langweilig, weil das wissen ja alle, es gibt keine Inflation, Zinsen bleiben niedrig und da ist ja nichts groß an Änderungen. Und das wären dann Zeiten, solche Goldilocks-Zeiten, in denen man tendenziell eher die Aktien übergewichten würde. Aber umgekehrt will ich damit sagen, dass in Nicht-Goldilocks-Zeiten ebenfalls insgesamt gute Gesamtrenditen erzielt werden können. Und da dann auch die Herausforderung ist, immer zu überlegen, und welche Märkte laufen dann besser? Aktien, Renten, wo bin ich dann vielleicht besser aufgestellt?
Also wenn ich da so an unsere vorangegangenen Folgen zurückdenke, dann ist es ja auch gerade in diesen Nicht-Goldilocks-Zeiten wichtig, dass wir uns da breit gestreut aufstellen, oder?
Ja, Tanja, genau das. Also gerade in Rezessionen, wo Arbeitslosigkeit höher ist oder in Übertreibungsphasen, wo das Risiko steigt, dass eine Blase entsteht und platzt. Es ist immer wichtig, diese breite Aufstellung sowohl innerhalb der Anlageklassen, weil es kann sowohl in Rezessionen als auch in Übertreibungsphasen ja immer mal die eine oder andere Anlageklasse auch gut laufen, solide bleiben. In Aktienmarktphasen gibt es immer auch Branchen, die fair bewertet sind, die nachher beim Platzen nicht so leiden. Also das bedeutet, dieses Auf und Ab, dieses Übertreibung und dann wieder schlechte Phase, das alles ist der Grund dafür, warum man so breit gestreut, gut aufgestellt ist für alle Unwägbarkeiten, die da kommen in der Zukunft. Und wenn wir wissen, finanzielle Vorsorge ist wichtig, dann wissen wir auch, gerade wir Frauen, die wir ja oft weniger Geld zur Verfügung haben, die wir familiäre Auszeiten machen, für uns ist diese finanzielle Absicherung, gerade auch für Krisenzeiten und das Ansparen von einem finanziellen Polster, sehr wichtig.
Und nur der Vollständigkeit halber, egal ob Goldilocks oder nicht Goldilocks-Zeit, das Ersparte einfach auf dem Konto liegen zu lassen, das ist wahrscheinlich nie so die richtige Idee. Zumindest nicht die einzige für das Geld, was man jetzt nicht kurzfristig verfügbar braucht.
Ja, genau, Tanja. Und das ist gerade, also gerade in Krisen neigen die Menschen ja dazu, dann das Geld auf dem Konto zu lassen und denken, naja, wer weiß, was passiert. Auf dem Konto ist es am sichersten, da bringt es halt leider wenig. Und wenn dann mal die Märkte wieder anfangen zu laufen, weil die Zeiten wieder besser sind, dann denkt man, ah, jetzt sind die Kurse schon wieder so gestiegen, dann kann ich auch nicht. Also am besten ist es einfach, immer zu schauen, Liquidität auf dem Konto, auf dem Mindestnotfallmaß zu haben, also so wie man es braucht für Notfälle, aber nicht mehr, weil man dadurch meistens verliert.
Und zusammenfassend, Gabriele, würdest du sagen, ob Goldilocks Economy oder eben jetzt nicht, wichtig ist es, dass man die Altersvorsorge, dass man das immer mit im Blick behält. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie machen wir das am besten?
Am besten, liebe Hörerinnen und auch liebe Hörer, ist es, dass ihr euch selbst gut überlegt, mit Freunden darüber redet und natürlich auch euch von Profis beraten lasst, was am besten ist, was für euch passt. Und dann gilt immer, egal was für euch passt oder nicht, breit streuen, alle Anlageklassen reinnehmen, Aktien nicht vergessen und auch gerade über Regionen breit streuen, damit man auch da breit aufgestellt ist und egal, wo es dann gut oder schlecht läuft, dass man immer auch am richtigen Platz investiert hat und damit dann insgesamt eine gute Rendite kriegt.
Wir halten aber trotzdem auch fest, zu perfekt, das ist eigentlich auch gar nicht so erstrebenswert, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Und das kann man auch nicht nur auf die Wirtschaft beziehen, sondern vielleicht auch auf die ein oder andere Lebenssituation. Vielen lieben Dank, Gabriele. Vielen lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Wenn ihr zu diesem Thema noch Fragen habt oder auch ein anderes Thema, von dem ihr gerne hättet, dass wir es hier im Podcast besprechen, dann schreibt uns sehr gerne an podcast@deka.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Und wir hoffen, dass wir uns auch in 2 Wochen wieder hören. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.